Ich möchte mit euch ein Wort Jesu teilen, das vielleicht gerade jetzt angebracht ist, weil wir in den Nachrichten fast schockiert worden sind von verschiedenen Ereignissen, die es da in Nachbarländern gibt. An und für sich habe ich immer vernommen, dass man gesagt hat, ja, also eine Ortsgemeinde oder eine Stadt beziehungsweise ein Staat oder ein Land kann eigentlich gar nicht in Konkurs gehen. Das, und was immer auch herauskommt, also das gibt's gar nicht. Aber die Nachrichten, die wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben, schauen so aus oder klingen so, als wäre das doch möglich. Und wenn ich zurückdenke an meinen Großvater und an meinen Vater selber, die haben selber miterleben müssen, wo sozusagen tatsächlich alles den Bach hinuntergelaufen ist, wo die Inflation solche Ausmaße angenommen hat, dass tatsächlich alles, was da erspart worden ist, alles über Nacht sozusagen weg war. Also, so sind solche Dinge möglich. Ich möchte mit euch ein Wort Jesu lesen, das er uns in der Bergpredigt mitgeteilt hat, gerade vielleicht auch diesbezüglich. Matthäus Evangelium Kapitel 6 und ich lese hier ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht der Leib mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorget ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorget nicht für morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. So viel die Worte Jesu hier in der Bergpredigt. Aber einem Menschen, der regelmäßig seinen Gehalt bekommt oder regelmäßig seine Pension bezieht und der in einem Land leben kann, wo es alles gibt, wo man ja vor den Regalen steht und tatsächlich die Qual der Wahl hat, was nehme ich denn von all den vielen Angeboten, die es da gibt, ist natürlich leicht gesagt, mach dir keine Sorgen. Aber was macht jemand, der irgendwo in der dritten Welt lebt, in einem Land lebt, wo es fast gar nichts gibt? Ich habe mir da also aus einem Lexikon herausgenommen und herausgeschrieben, wo das Bruttosozialprodukt angegeben ist, all der verschiedenen Länder. Und da bin ich auf Folgendes gestoßen. Da habe ich gesehen, an der Spitze sozusagen der Staaten, denen es wirtschaftlich am besten geht, habe ich da Luxemburg gefunden, wo pro Kopf und Nase sozusagen im Jahr für jeden Einzelnen ungefähr 34.000 Euro erwirtschaftet wird. Die USA folgt mit 29.000 Euro. Also ich habe da nur so ungefähr gerundet. In Europa wollte das ärmste Land, schaut ganz anders aus. Ich habe auch Österreich gefunden und dort Österreich wird ungefähr mit 28.000 Euro angegeben, was sozusagen pro Person und Nase erwirtschaftet wird. Moldawien, wie gesagt, unser ärmstes Land in Europa, 300 Euro pro Kopf und Nase. Äthiopien wird mit 70 Euro angegeben. Und da muss man noch dazu sagen, dass es da einzelne Menschen gibt, die natürlich auch Millionen erwirtschaften und andere, die überhaupt nichts haben, die vielleicht gerade noch irgendwo einen Pappendeckel haben, womit sie sich zudecken können oder worauf sie schlafen können. Und dennoch glaube ich, dass Jesus nicht nur die Reichen hier angesprochen hat in der Bergpredigt, sondern alle Menschen gemeint hat. Auch die Menschen, die sozusagen in Ländern leben, wo es wirklich Not gibt, wo es wirklich Hunger gibt, wo Menschen keine Arbeit haben und dadurch auch nichts verdienen können, wo sozusagen Mütter ihren Kindern nicht einmal etwas zu essen geben können und wo Kinder sogar verhungern oder Menschen verhungern. Und doch, noch einmal möchte ich das betonen, ich glaube, dass Jesus hier alle Menschen anspricht. Denn zu seiner Zeit hat es auch viele Arme gegeben. Aber interessant ist, dass die Praxis zeigt, dass es viele gut situierte Menschen gibt, die sich sehr viel Sorgen machen. Vor kurzem in einem Fernsehbericht habe ich einmal gehört, einen Mann, der gesagt hat, der aus einem armen Land gekommen ist, zu einem Entwicklungsland gekommen ist, und der gesagt hat, interessanterweise hat er dort die Menschen, die fast nichts haben, aber immer fröhlich gesehen, die lebenslustig sind, obwohl sie fast nichts haben. Und wir hier in unserem Breiten machen uns Sorgen. Tatsächlich, wie geht es denn weiter? Jetzt mit dieser Krise zum Beispiel in Griechenland. Und viele Menschen machen sich jetzt Sorgen, ja, wenn wir als EU und als Österreicher auch diesen Menschen, also diesen Ländern dort, die in Not sind, finanziell unter die Arme greifen, werden sie diese Kredite dann überhaupt zurückzahlen können? Womöglich ist es nicht möglich. Und dann wird der Steuerzahler sozusagen zur Kasse gebeten. Wie wird das weitergehen mit der Arbeit? Wie wird das weitergehen mit unseren Pensionen? Sind sie gesichert? Und je öfter diese Fragen gestellt werden, umso größer werden dann auch die Ängste. Ja, was wird die Zukunft bringen? Wie werden wir jetzt mit diesen Dingen fertig? Und die Spirale sozusagen der Angst wird immer enger. Ein Beispiel, das ich aus der Bibel entnehme, und zwar, wenn ich nur weiterblättere hier im Matthäusevangelium, und zwar im 8. Kapitel, Matthäusevangelium Kapitel 8, da wird uns berichtet, dass die Apostel in eine schwierige Situation gekommen sind. Matthäusevangelium Kapitel 8, und ich lese ab Vers 23 bis 25 einmal. Und er, also Jesus, stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot vom Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Hier haben wir tatsächlich eine Situation, wo jetzt die Apostel wirklich in Angst und in Schrecken versetzt worden sind. Was wird jetzt dieser Sturm bringen? Sicher, auf der einen Seite haben wir da die Jünger, die zum Teil erfahrene Fischer gewesen sind und die mit einem Boot umgehen konnten und die wahrscheinlich schon öfter einen Sturm auch auf dem See Genezareth erlebt haben. Aber realistisch eingeschätzt kannten sie die Gefahr. Sie konnten die Gefahr wirklich einschätzen. Und man kann sagen, was man will, sie waren hier in Gefahr. Und sie waren mit ihrem Latein am Ende. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus. Er war kein Fischer, er war ein Handwerker, wie die Bibel auch sagt. Er hat Häuser gebaut. Jetzt war er natürlich Wanderprediger. Er ist in der Nähe, ja, ungefähr 50 Kilometer vom See Genezareth aufgewachsen. Und vielleicht ist er früher gar nie am See Genezareth gewesen. Also, ich sage nur vielleicht. Und vielleicht konnte er gar nicht schwimmen. Aber bitte sagt nicht, der Bruder Hirschmann hat gesagt, Jesus konnte nicht schwimmen. Aber es war damals nicht selbstverständlich, dass jeder schwimmen konnte. Als Kind und als Jugendlicher konnte ich das nämlich auch nicht. Und da haben wir mit der Jugend einmal so einen Ausflug gemacht in Graz und dort sind wir auf einen Deich, dort hat Ruderboote gegeben und da sind wir sozusagen mit einem Ruderboot sozusagen auf diesen Deich hinausgefahren und mitten auf dem Deich begannen die Jugendlichen mit dem Boot zu schaukeln. Ich saß hinten da im Boot und ich habe immer geschaut, wie weit geht der Rand zum Wasser. Und immer weiter neigt sich das Boot zum Wasser und schon beginnt das Wasser da oder dort ein bisschen ins Boot hereinzulaufen. Und ich habe versucht, dagegen zu steuern, nicht? Also wenn sie auf der einen Seite gedrückt haben, habe ich mich gleich auf die andere das Gewicht verlagert. Und dann ist es aus mir herausgerutscht, voller Angst sozusagen, habe ich sie angefleht, bitte nicht schaukeln, ich kann nicht schwimmen. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Denn jetzt haben sie erst recht mit mir einen Spaß gehabt. Aber ich habe damals wirklich Todesängste gehabt. Ich habe gedacht, wenn ich da also noch aus dieser Situation herauskomme, ich werde nie mehr in ein Boot steigen. Ich kann verstehen, dass die Apostel jetzt, die da in so eine Situation gekommen sind, und das war ja nicht irgendwo am Rand, das war ja nicht auf einem kleinen Deich, wie wir das gewesen sind. Also wir waren ja vom Ufer vielleicht nur vielleicht 40 oder 50 Meter weg. Aber die waren mitten auf dem See Genezareth. Und selbst wenn jemand gut schwimmen kann in so einem Sturm, kommt jemand wahrscheinlich nicht schwimmend ans Ufer. Ich lese hier Vers 26 weiter in unserer Geschichte, die in der Bibel hier berichtet wird. Da sagte er zu ihnen, also Jesus, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da ward es ganz still. Und ich frage mich, ist es kleingläubig, wenn man vom Untergehen Angst hat? Ich glaube nicht. Denn wie gesagt, das war ja nicht irgendwo sozusagen in Ufernähe, sondern das war mitten auf dem See. Menschlich gesehen war ihre Angst durchaus berechtigt. Wir kommen um, sagen sie ja zu Jesus. Vers 27 lese ich. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Jesus wollte vielleicht den Aposteln hier eine Lektion erteilen, wollte ihnen zeigen, ihr hättet doch keine Angst haben müssen. Ihr habt doch den Messias, ihr habt doch den Sohn Gottes an Bord. Und Jesus, der eine Mission im Auftrage Gottes zu erfüllen hat und natürlich auch in seiner eigenen Mission hat er, es geht ja um die Rettung, um die Erlösung der Menschen. Und die Jünger hätten eigentlich Jesus schon besser und seine Mission auch besser kennen müssen. Gott wird doch nicht zulassen, dass sein Sohn, dass der Retter der Menschen, ohne seine Mission erfüllt zu haben, umkommt. Jesus, er schläft seelenruhig in dieser Situation. Sturm und Wetter können ihm überhaupt keine Angst einjagen. Vielleicht verlässt er sich auf die Verheißung, die wir in den Psalmen finden. Psalm 4, Vers 9. In meiner Bibel fett gedruckt. Vielleicht deshalb auch, um das also besonders hervorzuheben. Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich glaube, dass Jesus sich auf diesen Psalm berufen hat. Ich bin sicher in dir, o Gott. Und auch der Sturm und die Wellen konnten Jesus hier keine Angst einjagen. Aber noch etwas, Jesus, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, Jesus will uns damit nicht gleichgültig Gefahren gegenüber machen. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Denn wenn ich zum Beispiel, wenn Sturmwarnung gegeben wird, ich meine, wir können das ja am Ufer des Sees dann sehen, vor allem im Bregenz auch, im neuen Hafen, nicht? Also hoch oben leuchtet dann sozusagen das Warnlicht, Sturmwarnung wird gegeben. Und tatsächlich, ich werde mich nicht bei Sturmwarnung mit einem kleinen Boot auf den Bodensee hinauswagen. Denn da würde ich ein Gebot Gottes übertreten. Und zwar das Gebot, du sollst Gott nicht versuchen. Und das wäre eine Versuchung, wenn ich sozusagen bei Sturmwarnung da auf den Bodensee hinausfahre mit einem kleinen Boot. Oder genauso wäre es ja auch, schlimm, wenn ich mich ins Auto setze und ich steige einfach auf Vollgas und fahre da wie ein Wilder durch die Gegend. Und ich dürfte mich nicht wundern, wenn ich mit überhöhter Geschwindigkeit bei einer Kurve hinausfliege. Gott hat mir ja einen Verstand gegeben und den sollte ich auch gebrauchen. Also, Gott versuchen würde das bedeuten, wenn ich über meine Grenzen hinausgehen würde. Jesus nennt aber unnötige Sorgen Kleinglauben. Nicht Sorgen, unnötiges Sorgen, meint der Kleinglauben. Im 1. Johannesbrief, da lese ich auch eine Stelle, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Da heißt es, vorher schon im vorhergehenden Vers, heißt es, am Ende des 17. Verses, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir die Liebe Gottes verstehen und begreifen und wenn wir sie immer wiederum erfahren haben, auch in unserem Leben, Das sollte unser Vertrauen zu Gott stärken. Und wir müssen da nicht unnötige Angst haben. Ich möchte immer wieder das betonen, unnötige Angst. Die Zukunft, sie liegt in Gottes Hand. Und deshalb müssen wir uns nicht unnötig ängstigen oder sorgen. Wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen. Was wird sein, wenn jetzt Griechenland die Kredite nicht zurückbezahlen kann? Vielleicht können sie das eh bezahlen. Und dann würde ich mir heute unnötig Sorgen machen und mir den Kopf zerbrechen. Was würde sein, wenn jetzt die Wirtschaft sozusagen ja, den Bach hinuntergeht und die Aufträge zurückgehen und wir tatsächlich Einschränkungen haben in unserem Einkommen, wenn die Pensionen nicht mehr finanzierbar sind? Vielleicht sind sie finanzierbar und ich würde mir heute Sorgen machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Kinder, wenn wir spazieren gegangen sind, meistens am Sabbat, wenn wir da irgendwo durch den Wald gegangen sind, da haben wir immer wieder um Ausschau gehalten und haben gesagt, ja, wo könnten wir da in der Verfolgungszeit einen Zufluchtsort finden, vielleicht eine Höhle oder irgendetwas, wo wir uns dann verstecken können. Weil ich habe so als Kind immer wieder mitbekommen, es gibt eine schlimme Verfolgungszeit und da werden sie uns verfolgen, da werden sie uns foltern und einsperren und so weiter. Und da ist in uns tatsächlich immer wiederum diese Angst da gewesen, wir müssen irgendwo einen Zufluchtsort finden, damit wir uns da verstecken können, wenn dann diese schlimme Zeit kommt. Und jetzt bin ich inzwischen schon in Pension und ich habe so einen Zufluchtsort noch nicht gebraucht. Ich habe mir tatsächlich damals als Kind unnötig jetzt Angst und Sorgen gemacht. Das wollte ich nur als Beispiel nehmen. Der liebe Gott, der uns hier zeigt, vor allem also wenn wir jetzt an das Wort Jesu denken, der sogar all seine Geschöpfe versorgt, der die Vögel versorgt und für sie da ist und der sogar die Blumen versorgt, die Lilien versorgt, wie wir sie hier sehen, wie sie wachsen. Und trotz Umweltverschmutzung und trotz Degeneration können wir noch so wunderschöne Blumen sehen. Und wenn Gott hier für die Vögel und für die Natur und für die Pflanzen sorgt, ja, wie könnte er uns dann als seine geliebten Kinder vergessen? Er weiß, was wir brauchen. Er hat uns in Liebe geschaffen, gerade was wir heute in der Lektion auch besprochen haben. Natürlich sehen wir überall die Spuren auch der Sünde und die Spuren der Ausbeutung und so weiter und der Umweltverschmutzung. Ja, das ist alles zu sehen. Aber dennoch dürfen wir noch an die Liebe Gottes glauben. Glauben und Vertrauen. Glaube heißt ja Vertrauen. Glaube ist auch ein Bestandteil der Geistesfrucht. Und ein Gläubiger setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott, auf seinen Schöpfer, auf seinen Erhalter, auf seinen Erlöser. Und dieser Glaube bzw. dieses Vertrauen nimmt die Angst und nimmt uns auch diese unnötige Sorge, unnötige Sorge, was wird die Zukunft bringen? Was für eine Befreiung ist das für den Menschen? Welche Entlastung für den Nachfolger Jesu? Wir dürfen uns in der Hand Jesu, in der Hand Gottes geborgen und sicher fühlen. Wie oft werden Gläubige von anderen bedauert? Ihr dürft ja nicht einmal das und jenes machen. Ihr müsst euch so einschränken. Ihr dürft nicht nach euren Vorstellungen leben. Als Jugendlicher habe ich das sehr oft gehört, wo dann meine Kameraden oder was oder Mitschüler gesagt haben, ja, du darfst ja nicht einmal einen Rausch haben. Ich habe mir gedacht, ja, aber ich gehe lieber noch gerade durch die Gegend, als wenn ich die anderen zugeschaut habe nach so einer Zech-Tour, nicht, wo sie dann im Straßengraben gelegen sind, habe ich gedacht, na, also eher sind die zu bedauern, die dann da nicht mehr den Weg gerade gehen können und nicht einmal mehr in der Lage sind, mit dem Fahrrad zu fahren. Sie wissen gar nicht, die Ungläubigen, sie wissen gar nicht, was wir in Jesus Christus, was wir hier in der Bergpredigt angeboten haben. Wie sind an und für sich die Ungläubigen zu bedauern? Sie meinen zwar, frei zu sein, sie machen sich kein Gewissen. Sie meinen natürlich, alles tun zu dürfen. Aber wenn man genau hinschaut, sind sie voller Angst und voller Sorgen. Wir kennen das prophetische Wort und dadurch können wir in vielen Dingen hinter die Kulissen schauen. Und wir wissen um den Sinn des Lebens. Wir wissen, wir kennen auch das Ziel der Geschichte, das Reich Gottes. Und das sind alles sehr beruhigende Dinge. Nicht sorgen meint nicht, ohne Vorsorge zu leben. Ich habe da auch manche gläubige Menschen kennengelernt, die gemeint haben, ja, ich brauche eigentlich gar keiner Arbeit nachgehen, denn den Seinen gibt es der Herr ja im Schlaf. So hat man das da oder dort ausgelegt. Nein, das ist nicht gemeint damit. Keine Vorsorge oder keine Vorräte anzusammeln, keinen Beruf zu erlernen, kein Haus zu bauen, keine Krankenkasse oder keine Pensionsversicherung zu bezahlen, das ist damit nicht gemeint. Obwohl da oder dort manche gemeint haben, es lohnt sich gar nicht mehr, irgendeinen Beruf zu erlernen, denn der Herr kommt bald. Ich meine, als Jugendlicher habe ich mir das auch so irgendwie, oder bin ich von diesem Gedanken angesteckt gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe wohl meinen Beruf gelernt und dann habe ich gemeint, ja, ich möchte schon für den lieben Gott auch etwas tun. Und dann habe ich überlegt, nach Bogenhofen zu gehen, weil also mich Prediger auch angesprochen haben. Möchtest du nicht nach Bogenhofen gehen und eben Prediger zu werden? Und dann habe ich mir damals gesagt, das steht gar nicht mehr dafür. 4 Jahre Bogenhofen, inzwischen kommt der Herr. Also da hat es gerade so in den 60er Jahren sehr, sehr stark diese Gedanken oft gegeben. Ja, das sind ja jetzt ja bald 120 Jahre, seitdem ja, die Endzeit begonnen hat, nicht 1844 und dann ja, 1964 hat man gedacht, ja, das sind dann 120 Jahre und dann wird vielleicht Jesus kommen. Und inzwischen bin ich dann doch nach Bogenhofen gegangen und jetzt bin ich schon in Pension und der Herr ist noch nicht gekommen. Vorsorge. Und da habe ich mir auch gedacht, Pensionsversicherung, das ist eigentlich fast ein Luxus, denn vorher kommt der Herr. Und dennoch bin ich froh, dass ich Pensionsversicherung eingezahlt habe, denn jetzt kann ich sie gebrauchen. Im Gegenteil, die Bibel spricht sogar sehr, sehr deutlich davon, spricht von Fleiß, spricht von Sparsamkeit, spricht auch vom Vorrat. Aber Vorsorge ja, aber auch das nicht mit Angst, sondern im Gottvertrauen. Matthäus Evangelium Kapitel 6, ich möchte noch einmal zu unserem Ausgangstext zurückkehren. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 34 lese ich, also den letzten Vers dieses Kapitels, wo Jesus hier schlussfolgert und sagt, darum sorget nicht für morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Ein wichtiges Wort, das uns Jesus hier ans Herz legt. Aber eine Sorge, die legt uns Jesus wirklich in diesem Kapitel ans Herz. Und da könnten wir gar nicht genug sorgen. Und zwar im Vers 33 lese ich das. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Aber ich möchte auch hier unterstreichen, wenn wir auch hier tatsächlich ein besonderes Augenmerk darauf lenken sollten und Sorgen machen für das Reich Gottes und für seine Gerechtigkeit, die von Jesus Christus kommt. Und wenn wir auch sagen, hier können wir gar nicht genug sorgen, aber auch hier nicht in Angst oder voller Angst, sondern im vollen Vertrauen auf Gott und auf seine Verheißungen. Auch Abraham, bei all seinem Reichtum, hat in die Zukunft geschaut. Und im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 10, da wird gesagt, dass er auf die Stadt Gottes Ausschau hatte und er wusste, ja, dieses Leben geht einmal zu Ende. Und bei all dem Reichtum kann er da nichts mitnehmen von all dem. Hebräerbrief Kapitel 11 und ich lese hier den Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der ein Baumeister und Schöpfer Gott ist. Bei all dem, was er hatte, was er sich erarbeiten konnte, bei all dem Segen, den er hier in seinem Leben hatte, sein Blick war gerichtet auf jene Stadt Gottes, auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist, auf das himmlische Jerusalem. Und auch hier sollten wir unseren Blick immer wieder nach vorn richten, über diese Zeit hinaus, nicht so sehr hängen bleiben an diesen Schwierigkeiten und Problemen, die es in dieser Welt gibt, so dass wir zumindest mit einem Auge immer vorausblicken auf die Ewigkeit, auf die Zukunft, die auf uns wartet, auf diese ewige Stadt Gottes, auf das Reich Gottes und auf seine Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, das ewige Leben, das auf uns wartet und wo es dann wirklich keine Sorgen mehr geben wird, wo es keine Probleme mehr geben wird. In dieser Welt, ja, da wird es immer Probleme und Sorgen geben, weil wir eben die Folgen der Sünde mehr oder weniger auch zu tragen haben, auch in unseren Ländern. Wenn wir uns ängstigen um die Zukunft, was wird mit uns? Was wird mit unseren Kindern? Was wird mit der Gemeinde? Was wird überhaupt die Zukunft bringen? Dann lenken wir unseren Blick eben auf diese ewige Heimat, die auf uns wartet. Und das wird uns die Angst nehmen. Das wird uns Ruhe schenken. Und das wollen wir von heute, von dieser Predigt mit nach Hause nehmen. Der Herr helfe uns dabei. Amen. Unser lieber treuer Vater in dem Himmel, wir loben und preisen dich und sagen dir Dank für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Habe Dank, Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort mitgeteilt hast, dass wir uns nicht unnötig sorgen müssen, dass wir all unser Vertrauen auf dich setzen können und dass wir glauben dürfen daran, dass du für uns sorgst, dass du uns gibst, was für uns notwendig ist. Und Herr Jesus, wir bitten dich auch ganz besonders für all die Menschen, die in Ländern leben, wo es wirklich Not gibt. Herr Jesus, erbarme du dich ihrer, gib du ihnen, was sie brauchen. Hilf, dass auch die Not in diesen Ländern gelindert werden kann. Herr Jesus, segne du ganz besonders auch das Werk der ADRA, die sich wirklich bemüht um diese Armen in dieser Welt. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf, dass auch wir mit unseren Mitteln mithelfen, dass diese Not da oder dort gelindert wird. Wir bitten dich auch für unser Leben, gib, dass wir es immer wiederum vertrauensvoll in deine Hand legen, was immer auch geschehen mag, ob es Krankheit ist, ob es irgendeine Not ist, ob es Arbeitslosigkeit ist,
oder Sorgen in der Schule oder Sorgen da oder dort. Wir bitten dich, gib, dass wir das immer wiederum erneut dir in die Hand legen und dass wir daran glauben und fest davon überzeugt sind, dass du es gut mit uns meinst und dass du es so richten wirst, wie es für uns zum Segen sein wird. Herr Jesus, entlasse du uns jetzt mit deinem Frieden und mit deinem Segen. Im Namen Jesu. Amen.